Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist ein besonderes Signal der Solidarität. Als einziger persönlicher Gast von Bundeskanzler Merz ist der ukrainische Präsident Selenskyj heute überraschend nach Berlin gekommen. Die beiden nahmen an Videokonferenzen teil, die Merz initiiert hatte. Zunächst mit europäischen Staats- und Regierungschefs, danach mit dem US-Präsidenten. Ziel der Europäer war es, möglichst viel Einfluss auf Trump zu nehmen vor seinem Treffen mit dem russischen Staatschef Putin am Freitag in Alaska.
Um solche Bilder geht es dem Kanzler, weil sie zeigen sollen, Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine. Präsident Selenskyj ist nach Berlin gekommen, weil es um die Zukunft seines Landes geht.
Es gibt Hoffnung auf Bewegung. Es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine. Wir tun aus gemeinsamer europäischer Sicht, ich tue aber auch aus deutscher Sicht alles, um jede Chance zu nutzen.
Frieden gibt es aber nur mit der Ukraine. Diese Botschaft senden Merz, Selenskyj und andere europäische Partner Richtung Washington. Denn am Freitag trifft US-Präsident Trump den russischen Präsidenten Putin. Die Sorge der Europäer, Trump und Putin könnten einen Deal aushandeln, den die Ukraine nicht mittragen kann. Es soll einen Waffenstillstand geben, so Selenskyj. Robuste Sicherheitsgarantien. Das hat Präsident Trump heute auch zugesagt. Er ist dabei. Die Europäer bestehen auf ihren Forderungen. Die Ukraine soll bei Folgetreffen dabei sein. Ein Waffenstillstand muss am Anfang stehen. Auch über territoriale Fragen kann verhandelt werden, aber ohne die russische Besetzung rechtlich anzuerkennen. Gefordert werden robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine transatlantische Strategie, also ein Plan gemeinsam mit den USA. Auch um Druck auf Putin auszuüben, denn dem traut Präsident Selenskyj nicht. Putin möchte keinen Frieden, er will uns komplett besetzen. Das haben wir erkannt. Putin wird niemanden täuschen können. Wir brauchen Druck, Druck, Druck. Und auch Friedrich Merz hat eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten.
Bis jetzt sind alle Gespräche, die mit Putin geführt worden sind in den vergangenen 3,5 Jahren, jedes Mal mit einer noch härteren militärischen Antwort begleitet worden. Das muss diesmal anders sein.
Merz, Selenskyj und die Europäer sagen, Trump habe ihre Forderung gehört. Und Lob kommt auch vom US-Präsidenten. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Präsident Selenskyj war auch dabei. Ich würde ihm eine 10 geben. Sehr, sehr freundlich. Eine Botschaft, Bilder und Forderungen. Darum ging es heute in Berlin.
Matthias Deiß in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Können die Europäer mit dem heutigen Treffen zufrieden sein?
Nun, an der Tatsache, dass weder Europa noch die Ukraine selbst in Alaska am Verhandlungstisch sitzen werden, hat sich nichts geändert. Das war ja stets die Forderung gewesen. Von Zufriedenheit kann insgesamt deshalb sicher keine Rede sein. Alles, was man unter diesen widrigen Umständen aber noch tun konnte, das habe man heute erreicht. So zumindest sieht es Bundeskanzler Merz. Deutschland, Europa und die Ukraine haben Trump eine einheitliche und klare Position mit auf den Weg nach Alaska gegeben. Und dabei auch klare Grenzen gezogen. Was Trump allerdings daraus macht, das weiß am Ende keiner. Und dessen waren sich bei den Gesprächen im Kanzleramt auch alle sehr, sehr bewusst.
Und ist denn jetzt ein Waffenstillstand in der Ukraine ein bisschen näher gekommen?
Wir wissen, dass Donald Trump genau darüber verhandeln und einen solchen in Alaska auch erreichen will. Selenskyjs größte Befürchtung aber ist, dass Trump für einen solchen Waffenstillstand zu große Zugeständnisse an Putin machen könnte. Denn der hat ja stets betont, dass die Waffen erst schweigen werden, wenn die Ukraine ihm alle 4 umkämpften Provinzen im Osten vollständig überlässt. Obwohl er sie noch gar nicht vollständig erobert hat. Selenskyj hat heute gemeinsam mit Europa noch einmal klargestellt, dass ein Waffenstillstand nur entlang der jetzigen Frontlinie möglich sei, sozusagen als Einfrieren der Kriegshandlung und das auch nur ohne rechtliche Anerkennung der Abtretungen von bis jetzt eroberten Gebieten.
Dankeschön, Matthias Deiß in Berlin und gleich weiter zu Sarah Schmidt in Washington. Ist Trump jetzt auf der Linie der Europäer?
Also diese Frage abschließend zu beantworten, das wäre reine Spekulation. Es scheint aber so zu sein, als wären die Europäer doch ein wenig zu ihm durchgedrungen. Und das mache ich an zwei Dingen fest. Zum einen eben daran, dass Donald Trump gesagt hat, das seien sehr, sehr freundliche Gespräche gewesen. Es scheint den Europäern also gelungen zu sein, Trump mit einem guten Gefühl zu entlassen. Und dann gibt es ja noch die Frage, was den Druck auf Russland angeht. Und da hieß es ja, dass Trump die Position der Europäer weitgehend teile, dass wenn die Gespräche nicht erfolgreich sind, dass der Druck erhöht werden musste. Konkret wollte Donald Trump dazu nicht sagen, ob er diese Position weitgehend teilt, aber er hat gesagt, wenn die Gespräche nicht gut verlaufen, dann sei er bereit, möglicherweise weitere Konsequenzen zu ziehen, hat zum Beispiel Zölle ins Gespräch gebracht. Die große Frage bleibt aber ja, was passiert am Freitag und welche Botschaften bringt dann Trump wirklich auf den Tisch, wenn er am Freitag mit Putin spricht?
Vielen Dank, Sarah Schmidt in Washington. Die Videokonferenzen zur Ukraine sind auch Top-Thema bei Tagesschau 24, gleich im Anschluss. Dort sprechen wir auch mit unserem Korrespondenten in Kiew über die Ergebnisse. Dass der US-Präsident an der heutigen Ukraine-Konferenz teilgenommen hat, kann der Kanzler als Erfolg verbuchen. Außenpolitisch konnte Merz schon oft punkten. Innenpolitisch sieht das anders aus. Da ist die Kritik deutlich größer. Heute sind Merz und seine Regierung 100 Tage im Amt. Zeit für einen Rückblick.
Auf der Suche nach einem gemeinsamen Weg mit der SPD biegen CDU und CSU schon Anfang März anders ab als im Wahlkampf versprochen und stimmen einer Lockerung der Schuldenbremse sowie einem weiteren Sondervermögen zu.
Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Es geht holprig weiter. Friedrich Merz fällt im Bundestag im ersten Wahlgang durch, wird erst beim zweiten Anlauf zum Kanzler gewählt. Das gab es noch nie.
Was für ein Tag. Mit einigen Überraschungen.
Damit überlässt der neue Kanzler die Innenpolitik erst einmal anderen und begibt sich auf Auslandsreisen. Nach Paris, im Sonderzug nach Kiew und nach Washington. Den Termin bei Donald Trump übersteht Merz ohne Zwischenfall. Für Verstimmung sorgen außenpolitisch allerdings die verstärkten Kontrollen an den deutschen Grenzen sowie die Zurückweisung von Asylsuchenden. Weder die Kritik einiger Nachbarländer noch eine Gerichtsentscheidung bringen die Bundesregierung zum Umlenken. Zum Zusammenstoß zwischen den Koalitionspartnern kommt es bei der geplatzten Verfassungsrichterwahl. Unionsfraktionschef Spahn kann mit Blick auf eine der SPD-Kandidatinnen nicht garantieren, dass genügend Abgeordnete von CDU und CSU für sie stimmen würden.
Wenn hier strittige Abstimmungen sind, dann muss es Führung und Verantwortung auch geben. Und das muss gezeigt werden.
In seiner ersten Regierungserklärung setzt Merz ein ambitioniertes Ziel.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren.
Auf ihrem weiteren Weg wird die Bundesregierung noch einiges zu bewältigen haben. Etwa Reformen bei der Rente, der Krankenversicherung und der Pflege.
Ein Foto vom Amtseid des Bundeskanzlers. Damals hatte Merz versprochen, bis zum Sommer gibt es für die Bürgerinnen und Bürger eine Veränderung zum Besseren. Jetzt ist der Sommer da und wir haben Menschen nach ihrem Eindruck gefragt. Spüren Sie, dass etwas anders ist?
Also ich spüre nichts.
Da müsste mehr passieren. Was alles so anliegt wie Rente, Bürgergeld, das wollte doch alles erneuern.
Der Kanzler kümmere sich zu wenig um die Innenpolitik, sagen die Menschen in Mainz. Auch sein Migrationskurs umstritten. Gute Noten gibt es dagegen für seine Außenpolitik.
Der Stopp von der Rüstungsausstattung nach Israel, denke ich, geht so in die richtige Richtung.
Er steht souverän da, er hat es in Amerika gut gemacht, schweres Umfeld. Nö, ich fand's gut, kann so weitermachen.
In der Wirtschaftspolitik ist die große Wende bislang ausgeblieben, klagen Verbände. Vor allem den Mittelstand belaste zu viel Bürokratie. Die Zahl der Insolvenzen sei hoch.
Wir haben ja eine große Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, den Familien. Und wir engagieren uns da wirklich Tag und Nacht, um einfach alles gut hinzubekommen. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass einfach mal jetzt das Thema Entbürokratisierung mal wirklich angegangen wird.
Auch Sozialverbände üben Kritik. Die Sozialsysteme seien unter Druck. Es brauche mehr Geld.
Es soll eher an Leistung gespart werden, wie das Stabilisierung jetzt wirklich das Thema ist. Und ich frage mich gerade, wann spüren wir, dass zum Beispiel an der Einnahmenschraube gedreht wird, indem zum Beispiel große Vermögen und Erbschaften besteuert werden und eben nicht an den Ausgaben gespart wird.
Merz solle mehr auf Menschen vor Ort hören, fordert dieser Landwirt. Trotz aller Kritik, die neue Regierung brauche noch Zeit.
Man kann nicht von heute auf morgen den Schalter umstellen. Die Ware stand schon im Feld, als er gewählt wurde. Stand jetzt auch zu Ende an, wenn er Kanzler ist. Also muss man sehen, wie es weitergeht.
100 Tage Kanzler Merz, ein Zwischenzeugnis mit Luft nach oben.
Israels Regierung treibt die Vorbereitungen für die nächste Offensive im Gazastreifen voran. Der Generalstabschef der Armee billigte jetzt den Einsatzplan. Es sollen noch weitere Reservisten einberufen werden. Die Luftwaffe setzte heute ihre Angriffe fort. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet. Israels Premier Netanyahu plant, Gaza-Stadt und nahe Flüchtlingslager einzunehmen, weil er dort Hochburgen der terroristischen Hamas vermutet. 2 Jahre dauert der Krieg im Gazastreifen inzwischen und eine neue Eskalation steht offenbar bevor. In einem Weltspiegel extra schauen wir auf die dramatische Lage der Menschen dort und die Proteste in Israel unter dem Titel Leid in Gaza nach den Tagesthemen. TikTok, Snapchat und Instagram. Für die meisten Kinder und Jugendlichen gehören sie fest zum Alltag. Doch die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, rät kein Social Media für unter 13-Jährige und danach bis 17 Jahre nur eingeschränkt. Soziale Medien könnten die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erheblich beeinträchtigen, warnen die Wissenschaftler. Die Politik müsse junge Menschen besser schützen.
Hier im Training ist für diese jungen Sportler aus Leipzig die Handynutzung tabu. Trotzdem kennen auch die 14- bis 16-Jährigen das Gefühl, im Strudel von Instagram, TikTok und WhatsApp zu versinken.
Ich bekomme auf jeden Fall immer Kopfschmerzen. Und dann sage ich mir irgendwann, ja, du musst jetzt einfach aufhören.
Da merkt man dann halt schon, wie leer man sich dann eigentlich fühlt.
Zu lange Handynutzung führt zu Angst, Depression, Schlafproblemen. Diesen Befund der Leopoldina erlebt Matthias Rost täglich. Er berät vor allem Eltern zum Umgang mit sozialen Medien, weil sie es sind, die ihren Kindern einen Riegel vorschieben müssten.
Der Grundfehler ist in der Annahme, Kinder könnten sich selber regulieren. Die wichtigste Fähigkeit, die man braucht, um mit sozialen Netzwerken und Computerspielen umzugehen, ist Impulskontrolle. Die bildet sich entwicklungspsychologisch erst mit 17, 18.
Wissenschaftler der Nationalen Akademie Leopoldina schlagen nun konkrete Maßnahmen vor, um Minderjährige vor den Risiken sozialer Medien zu schützen. Demnach sollten unter 13-Jährige gar keinen Zugang zu sozialen Medien erhalten. Ältere Kinder und Jugendliche sollten durch die Eltern begleitet werden und am besten nur altersgerecht eingestellte Plattformen nutzen. Und Handys in der Schule bis zur 10. Klasse generell verboten werden.
Kindheit und Jugend ist die Phase, wo psychische Gesundheit entsteht. Wenn es nicht gelingt, bis ins junge Erwachsenenalter psychische Gesundheit zu gewährleisten, dann wird es sehr viel schwerer, das im Erwachsenenalter nachzuholen.
Die Bundesregierung zeigt sich offen für diese Vorschläge. Eine Kommission soll auch Verbote prüfen.
Wenn wir da einen wissenschaftlich gestützten gesellschaftlichen Konsens entwickeln können, dass bis zu einer bestimmten Altersgrenze einfach Kinder keinen Zugang zu Social Media haben sollten, dann wäre schon mal viel gewonnen.
Die jungen Sportler aus Leipzig zumindest sagen, sie hätten nichts gegen eine Beschränkung ihrer Social Media Zugänge.
Jede Möglichkeit zur Erfrischung nutzen, das ist im Moment die Devise. Doch vielen macht die Hitze auch bei uns längst Sorge, bei Werten an die 40 Grad. Nachts kühlt es kaum noch ab. Viel trinken, weniger Arbeit, mehr Pausen, so lauten allgemeine Tipps. Doch es gibt auch Branchen, die von der Hitze profitieren.
Bei Temperaturen deutlich über 30 Grad tut jede Abkühlung gut. In Frankfurt am Main bereitet Jenna Mengünogul die nächsten Montagetermine für seine Klimaanlagen vor. Ihm kommt die Hitze gerade recht.
Unsere Auftragsbücher sind voll. Wir sind die nächsten 3-4 Monate im privaten Bereich eigentlich zu.
Ist das nicht angenehm hier?
In der Hamburger AWO Tagespflege bringt der Gang in den Keller etwas Abkühlung. Auch ohne Klimaanlage im Gebäude herrschen hier erträgliche 20 Grad. Wer anderweitig Erfrischung sucht, kann in Bottrop mittels einer App einen Brunnen finden oder auch, wo man umsonst seine Trinkwasserflasche auffüllen kann. Auf kühleorte.de bieten mittlerweile 67 Städte Hitzetipps an. Ein Klima-Kurzarbeitergeld schlägt die Gewerkschaft IG BAU vor. vor und fordert, die Arbeit auf Baustellen im Freien bei Temperaturen über 33 Grad einzustellen, um hitzebedingten Ausfällen vorzubeugen. Auch Krankenkassen schlagen Alarm.
Wir hatten in den letzten Jahren ja auch schon durchaus wärmere Sommer, warme Sommer gehabt. Die Zahl dieser Krankschreibungen wegen der Hitzeproblematik steigt aber kontinuierlich an.
Nachdem das Wetter in den letzten Wochen durchwachsen war, ist der Hochsommer wieder zurückgekommen.
Es ist eigentlich typische Zeit, jetzt Mitte August, dass nochmal große Hitze kommt. Die Hundstage gehen ja so bis zum 20. August typischerweise die heiße Zeit im Jahr. Also das ist eine Variante, die auch nicht ganz untypisch ist für unseren Sommer.
Zumindest die tropischen Temperaturen sollen am Wochenende aber vorbei sein.
Und jetzt zu unserer Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 14. August.
Heiße Luft aus Frankreich und viel Sonnenschein sorgen auch morgen für eine starke Hitzebelastung. Heute Nacht ist es oft klar, von Westen ziehen aber einige Wolken heran und in der Früh sind von der Nordsee bis zum Niederrhein ein paar Schauer oder Gewitter möglich, die dort auch am Tag unterwegs sind. Sonst oft sonnig, aber da es zunehmend schwül wird, muss im südlichen Bergland mit einzelnen Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Im Westen heute Nacht teilweise über 20, im Osten mancherorts knapp über 10 Grad. Morgen wieder verbreitet deutlich über 30 Grad, auch in der See sommerlich warm, aber nicht heiß. Freitag noch schwüler und neben viel Sonnenschein lokale Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Samstag im Süden teilweise kräftige Schauer und Gewitter, während es von Nordwesten kühler wird. Sonntag erwartet uns meist trockenes und sonniges Wetter.
Um 22.15 Uhr schauen die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni auf die Kämpfe in Pokrovsk in der Ostukraine, während in Berlin diplomatische Lösungen gesucht werden. Und wir fragen, ob im neuen Bulli-Herbig-Film das Kanu des Manitou, das alte Humorrezept, noch funktioniert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.